Ja, Weihnacht ist bereits vorbei. Und wenn ihr so zurückschaut, wie war eure Weihnachten? Da und dort vielleicht prägt von hoffentlich Leute die Polizei nicht. An anderen Orten hat man vielleicht versucht, möglichst nicht über das C-Thema zu reden. Vielleicht hat man hier und da einfach aufs Jahr zurückgeschaut. Es war eine prägende Weihnachtsfeier oder eine Weihnachtszeit. Eine Weihnachtszeit, wie man sie bisher nicht erlebt hat. Und sie startet so für das gesamte Jahr. 2020 war für viele Leute ein herausforderndes Jahr. Ein Jahr, das schwierig war. Nicht nur persönlich, für viele persönlich, aber ein Jahr, das schwierig war, auch für die Gemeinde. Wenn man mal so ein bisschen zurückschaut, wir sind ja schon schwierig eingestiegen, wenn man so will. Wir haben abgeschlossen mit einem fetten Minus das Jahr 2019. Das war so ein negatives Vorzeichen vor dem Jahr 2020. Und wir haben gewusst, wir werden den Jonas nicht länger anstellen können. Funktioniert nicht. Kaum sind wir nachher im März in die neue Predigtserie gestartet, «Ich will meine Gemeinde bauen», sind unsere Türen ab dem 15. März zugegangen. Lockdown. Keine Live-Predigten mehr. Das ganze Jahr durch, auch im Sommerhalbjahr, obwohl wir wieder mehr Freiheiten hatten, war so eine Unsicherheit. Was kommt jetzt auf uns zu? Auf was müssen wir uns einstellen? Das Jungschar Sola musste man absagen, zumindest absagen in dem Haus, das man es machen wollte. Das hat nicht so funktioniert, wie man es wollte. Im Herbst live on stage, auf das ganze Jahr haben wir darauf hingearbeitet und am Schluss können wir es gleich nicht vor Ort durchführen. Es gibt nur eine Livestream-Lösung, irgendwo unbefriedigend. Man hat wenig sichtbare Frucht gesehen. Seit Anfang November sind unsere Gottesdienste wieder stark eingeschränkt. Kein Singen, die blöden Masken im Gesicht. Keine Cafeteria, Gemeinschaft leidet darunter, es können gar nicht alle Leute vor Ort sein. Weihnachten feiern, wo man jeden Kontakt, den man hat, irgendwo hinterfragt. Und die 2-3 Feste haben, machen sich vielleicht Vorwürfe, dass sie nicht konsequenter gewesen sind oder haben ein schlechtes Gewissen. Und wir haben einen Ausblick auf ein Jahr mit sehr ungewissen Vorzeichen. Am 1. Januar wird nicht einfach alles besser sein, sondern es geht genau gleich weiter, wie es am 31. Dezember aufgehört hat. Also wenn man so zurückschaut, ein schwieriges Jahr und dazu kommen die ganz persönlichen Erlebnisse, wie Krankheit, Leute, die haben müssen, Familienmitglieder gehen lassen, die gestorben sind, Existenzängste wegen Kurzarbeit, da und dort sind Stellen verloren gegangen, ein herausforderndes Jahr. Und jetzt hören wir so Schlagzeilen, wie der Ueli vorgelesen hat, ich habe es auch gesehen heute Morgen, all die Leute, die in Armut werden kommen, all die Leute, die werden sterben oder schon gestorben sind, als indirekte Folge von Corona, aufgrund von all diesen Massnahmen, die getroffen werden. Für die meisten von uns war 2020 herausfordernder als manches Jahr, das er bisher erlebt hat. Und mir ist aufgefallen, wenn wir in die Bibel schauen, die Weihnachtsgeschichte anschauen, dann hat es einige Parallelen. Die Weihnachtsgeschichte, der geht auch so eine negative Situation voraus. Sehr viel Negatives, das im Raum steht. Wir haben da als erstes zum Beispiel die Herrschaft der Römer. Die Römer haben ja sehr viel Positives gebracht. Sie haben das Fensterglas entdeckt, sie haben Beton entdeckt, Kuppelbauten, sie haben Strassennetz ausbauen. Sie haben gewisse Stabilität gebracht, der Pax Romana, der Frieden, den Jonas auch angetönt hat. Aber gerade für die Juden, aber auch für viele andere Völker, waren die Römer alles andere als ein Segen. Die Römer, die mit ihren Tribut und Steuern die Provinzen unterdrückt haben, dass sie riesige Abgaben gezahlt wurden, damit der Lebensstandard der obersten 10'000 in Rom können unterstützt werden. Das Römische Reich war auch eine Last, damit sich ein paar Leute die Dekadenz leisten konnten. Das römische Heer, das zwar Ordnung gebracht hat und ein Stück weit den Frieden gesichert hat, aber das Heer war eine Mordmaschine. Millionen von Leuten, die umgebracht worden sind, versklavt worden sind, die das Volk willkürlich unterdrückt haben. Die Bergpredigt von Jesus, wenn ich jemanden zwingt, eine Meile mit ihm zu gehen, gehe 2 Meilen mit ihm, das hat einen direkten Bezug auf die römische Legionäre, die das Recht hatten, Ortsbevölkerung zu zwingen, eine Meile in ein Gepäck zu tragen. Also die Römer, das Heer der Römer, das hat die Juden unterdrückt, wenn wir jetzt mal nur auf Israel schauen. Wir haben die ethisch-moralischen Herausforderungen. Sklaverei hat man auch im Judentum gekannt. Aber die Sklaverei, die die Römer gebracht haben, war etwas ganz Neues. Ganz neu im Sinn von, man hat Sklaven gemacht, um sich seinen Standard zu sichern. Und die Sklaven, die waren nichts wert. Die Sklaven hast du umbringen, hast sie missbrauchen, hast sie vergewaltigen. Die Sklaven haben nichts wert gehabt. Und es sind auch die Juden versklavt worden. Dort, wo die Römer auch immer einmarschiert sind, haben sie die Leute umgebracht und versklavt. Die ganze sexuelle Unmoral, die gekommen ist. Der Kaiser Augustus, wir haben vor zwei Tagen etwas über ihn gehört, hat zwar eine Charmoffensive lanciert, hat die Familie wollen stärken, hat die Scheidungen erschwert, hat honoriert, wenn Menschen Kinder hatten, aber selber hat er ein ganzes zweifelhaftes Leben gelebt. Die ganze Gesellschaft war sexsüchtig, sexbesessen, die Römer. Und sie sind natürlich da auf Gegensätze geprallt in Jerusalem. Wir lesen vom Augustus zum Beispiel, er war verheiratet, mehr als einmal, aber ihm hat es ein Vergnügen bereitet, Teenager-Mädchen zu entjungfern. Wir wissen von den Römern, dass sie x Bordell hatten. Wir lesen in Pompeji, wo es 30 Bordell hatten, dass dort die Leute, man weiss von Graffitis oder von Schriftzeugen auf den Häusern, wo die Leute schreiben, für was in ein Bordell geht. Du kannst dich jederzeit an deinem Koch abreagieren, wo ja ein Sklave war. Also da ist drunter und drüber gegangen, die Orgien, die man gefeiert hat, mit x Tänzer und Sklaven, die nur da waren, sexuelle Gefälligkeiten zu erledigen. Das war das Römische Reich. Und das ist natürlich im religiös prägten Judentum, ist das nicht auf Gegenliebe gestoßen. Es hat Konflikte ausgelöst. Da sind plötzlich zwei Gesellschaften aufeinander prasselt. Da sind die Römer gekommen, die unter anderem auch Gymnasien eingerichtet haben in Israel. Gymnasien ist der Ort, wo Sport getrieben worden ist. Und für die damalige Zeit ganz normal Sport. Das ist nackt, hat man den Sport gemacht. Und ist durch das auch wieder ein Ort geworden, wo Missbrauch, sexuelle Kontakte gefördert worden sind. Und das hat man auch versucht, auf Israel zu bringen. Oder der ganze Wert vom Leben. Angefangen eben bei den Sklaven, die nichts wert waren, die man konnte eliminieren, die man gebraucht hat für die ganzen Gladiatorenkämpfe. Man schätzt, dass etwa 3 Millionen Sklaven in Arenen hingerichtet worden sind, zur Belustigung, zur Volksbelustigung. Oder der Wert vom ungeborenen Leben. Man weiss aus Schriften von damaligen Schriftstellern, all die Frauen, die schwanger worden sind, aus dem Bordell raus oder von Sklaven. Was hat man mit diesen Kindern gemacht? Man hat sie ausgesetzt. Ausgesetzt, und es war normal, dass von Hunden abgenackte Babyknochen rumgelegen sind in diesen Dörfern. Ein Schriftsteller berichtet uns, wie es normal ist, dass man Kinder, die mit Missbildungen auf die Welt gekommen sind, dass man die umgebracht hat, nachgeburtlich. Würde man ja mit einem verletzten Tier auch machen, also sind wir gnädig und können unsere missbildeten Kinder auch entsorgen. Wenn die Kinder Glück hatten, sind sie von einem Bordellbesitzer gefunden worden, aufgenommen worden und großgezogen worden, bis man sie als Teenie-Kind im Bordell auf den Strich schicken konnte. Dann hatten sie noch Glück gehabt. Ich würde vielleicht andersrum sagen, sie hatten vielleicht Glück gehabt, wenn ein Hund sie möglichst schnell aus dem Leben gerissen hat. Also das Leben bei den Römern hat keinen grossen Stellenwert gehabt. Zumindest nicht für die unterlegenen Schichten. Und dazu kommt viel Götterei. Die Römer, die schamlos einfach Götter kopiert haben. Die meisten Götter, die es bei den Griechen gab, haben die Römer übernommen. Und sind mit dem in den Mittleren Osten gekommen. Und Israel, wo der Monotheismus lebt. Ein Gott, der wahre Gott, gegen den Vielgötterkult. Und das hat natürlich in Israel grosse Not ausgelöst. Eine grosse Sehnsucht. Widerstandsbewegungen sind entstanden, die entsprechend wieder niedergeschlagen worden sind. Wir wissen, dass in Jerusalem, in Israel, der Herodes, der Grosse, geherrscht hat. Der Grosse, weil er mit eiserner Hand geherrscht hat, grosse Prachtbauten. Aber es war ein Unmensch gewesen. Wahrscheinlich schlimmer als der Augustus. Der Augustus war auch eine schwierige Person, ein Machtmensch. Aber der Herodes war noch viel willkürlicher. Die Leute haben sich gefürchtet vor seiner Willkür. Er war paranoid. Man hat gesagt, lieber ein Schwein vom Herodes sein, als ein eigener Sohn. Weil seine Söhne hat er der Reihe nach umgebracht, weil er nicht wollte, dass der oder der an die Macht kommt. Aber weil er sich den Juden wollte wie sagt man, versöhnlich stimmen, hat er kein Schweinefleisch gegessen, darum ist es einem Schwein besser gegangen als einem eigenen Sohn, weil beim Herodes ist kein Schwein geschlachtet worden. Die Juden haben gelitten darunter, dass der lang angekündigte Messias einfach nicht auftaucht. Seit Jahrtausenden angekündigt, aber wo bleibt er? Er kommt nicht. Und dann geht der Fokus in der Weihnachtsgeschichte auf Maria und Josef. Ein junges Paar, Hochzeit steht kurz bevor. Und was passiert? Sie kommen die Hiobsbotschaft über, Maria ist schwanger. Maria kommt ein Bastard über, ein uneheliches Kind oder ein außereheliches Kind. Der Supergau in dieser religiösen Gesellschaft. Und Josef hat nur die Möglichkeit, entweder verlässt er sie, oder er sagt Ja zu dieser Frau. Und ist damit abgestempelt als einer, der ein Kind von einem anderen grosszieht, Maria, die ihn hintergangen hat, oder dass sie nicht bis zur Ehe warten und ein voreheliches Kind haben. Aber abgestempelt sind sie so oder so in der Gesellschaft, sofern dass die mitbekommen haben, dass Maria schwanger ist. Wie gut, dass man das geheim halten konnte, keine Ahnung in der damaligen Zeit. Und nachher, sie heiraten tatsächlich und dann die Volkszählung. Der Jonas hat uns aufgezeigt, den Weg, den sie gehen müssen, von Nazareth auf Bethlehem, die hochschwangere Maria. Und wahrscheinlich sind sie nicht den direkten Weg gegangen durchs Hochland, das wäre nämlich durch Samaria gegangen, sondern über Genezareth, das Jordantal durchab, Jericho. Und von dort her sind sie sogar 1200 Meter darauf gewesen, bis auf Bethlehem, durch Räubergebiet. Keine angenehme Geschichte, es ist eine Leidensgeschichte. In Bethlehem kommen sie keine Unterkunft über. Obwohl, da muss man vielleicht einschränken, es war normal, dass damals die Frauen im Stall geboren haben. Weil sonst wäre das ganze Haus, das Wohnzimmer, wäre 7 Tage unrein gewesen, es hätte niemand wollen. Also man könnte auch sagen, sie können froh sein, dass sie überhaupt neu mit rein dürfen. Es war eine riesige Sache, wenn damals eine Frau geboren hat. Und kaum ist das Kind auf der Welt die Flucht nach Ägypten. Also eine Leidensgeschichte. Ein Massaker in Bethlehem. Kurz darauf, nachdem der Herodes gestorben ist, ein Massaker rund um Sepphoris, um die damalige Hauptstadt, wegen der Zeloten. Die Römer haben hart eingegriffen, haben die Zeloten umgebracht in die ganze Umgebung, wahrscheinlich auch Nazareth. Und als Maria und Josef nach Jahren wieder zurückkommen, haben sie viele Leute wahrscheinlich nicht mehr angetroffen, die dort in dem Nazareth mal gelebt haben. Eliminiert worden. Also die Weihnachtsgeschichte, wenn man genau anschaut, ist eine Leidensgeschichte. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist. Es ist eine Geschichte, die nicht schön ist. Und trotzdem ist für uns die Weihnachtsgeschichte eigentlich nicht bekannt als Leidensgeschichte. Die Weihnachtsgeschichte ist doch für uns ein Ereignis, das wir nicht mehr missen möchten. Ja, im Gegenteil, es ist eine Lobpreisgeschichte. Sie bietet so viele wunderbare Aspekte. Und wir können die gleiche Geschichte nochmal durchgehen und erleben sehr, sehr viel Wunderbares und Schönes. Wir entdecken einen Mann und eine Frau, die sich beide wollen von Gott brauchen lassen, die ein Ja überkommen zu dem Kind. Das ist eigentlich fantastisch. Wir entdecken einen Mann, der sich zu seiner zukünftigen Frau stellt und sagt, das ist Gottes Plan und ja, Maria, ich nehme dich auch mit dem Kind, das nicht von mir ist. Er lässt sich auf die herausfordernde Situation ein. Wir erleben Gottes Bewahrung auf dieser beschwerlichen Reise. Es passiert ihnen nichts. Sie bekommen eine Unterkunft in dem Bethlehem und erleben, wie der lang ersehnte Messias endlich auf die Welt kommt. Da ist er. Und es wird ihnen verschiedentlich bestätigt. Sie machen die sehr eindrückliche und bewegende Erfahrung mit den Hirten, die plötzlich vor der Tür stehen und das Kind anbeten. Und ein paar Tage später, wo sie den Messias, ihr Kind, darbringen im Tempel, machen sie weitere spezielle Begegnungen mit dem Simeon, der alte Mann, der kommt und ihnen das Kind wegnimmt, auf die Arme nimmt, ihnen Lobpreis einstimmt. Und nachher kommt die Hanna, die Prophetin. Sehr spezielle Begebenheiten, wo das Paar stärkt, wo die Familie stärkt und ihnen bestätigt, das ist ein spezieller Bub. Das ist eine spezielle Geschichte. Ihr seid gesegnet. Und nachher kommt der hohe Besuch aus dem Osten, bringt die wertvollen Geschenke. Sie erleben die Bewahrung vor dem Kindsmord in Bethlehem. Wenn wir es von dieser Perspektive anschauen, dann merken wir plötzlich, dass in diesen ganzen Leiden immer wieder Gottes Grösse, Gottes Kraft, seine Macht durchdrückt, seine Grösse und sein Durchtragen. Die Weihnachtsgeschichte ist sogar einer von diesen Abschnitten der Bibel, wo es eine sehr geballte Ladung von Lobpreisungen hat. Loblieder auf Gottes Grösse. Und somit bleibt heute von der Weihnachtsgeschichte nicht zurück, dass es eine Leidensgeschichte ist, sondern eine Lobpreisgeschichte. Ein Positives bleibt, die Anbetung Gottes. Wir haben am Anfang den Lobgesang von der Maria, wo sie Elisabeth besuchen kann, bricht sie in einen spontanen Jubel aus. Wir haben bei der Geburt von Johannes den Lobpreis von Zacharias. Auch sie, die ja eigentlich eine persönliche Leidensgeschichte erlebt, und er kommt in den Lobpreis hinein. Wir haben den Lobgesang der Engel bei den Hirten. Wir haben den Lobgesang der Hirten, nachdem sie den Messias gesehen haben und das sie sogar verkünden. Wir haben den Lobgesang vom Simeon, wo er den Messias in den Händen hat. Wir haben den Lobgesang von der Hanna, wo sie begeistert ist, den Messias zu sehen und allen gerade erzählen, dass der Messias da ist. Die Weihnachtsgeschichte ist voll vom Wirken Gottes. Wenn wir mit dem richtigen Fokus da drin hinschauen, dann sehen wir, wie sich Gott verherrlicht. Wie er seine Leute durchtreibt. Und das ist es, was die Geschichte zu einer Lobpreisgeschichte macht und nicht zu einer Leidensgeschichte. Und so ist es ja eigentlich immer, wenn wir unser eigenes Leben schauen oder wenn wir in die Bibel schauen, es kommt darauf an, mit welchem Fokus wir drin schauen. Es kommt sehr darauf an, ob wir den Fokus aufs Leiden legen oder auf den Lobpreis, auf das, was Gott da hat. Und das wiederum hat nachher Einfluss darauf, was uns in Erinnerung bleibt. Nicht selten ist es die Not, die uns Menschen ja näher zu Gott bringt. In der Not wird Gottes Grösse plötzlich so richtig erfahrbar. Dort sehen wir plötzlich das Wort Gottes verhebt. Wobei, wenn es uns gut geht, Gottes Grösse gar nicht wirklich gebraucht wird. Oder wir erkennen sie oft nicht. Und so ist es ja auch in der Bibel im Volk Israel. Auszug aus Ägypten. Wir reden von diesen 10 Plagen, wie Gott sein Volk rausgeführt hat durch Schilfmeer. Man sieht dort den Lobpreis von Mose und vom Volk Israel, wie sie Gott preisen. Aber dem vorangegangen ist eine riesige Leidensgeschichte. Mehrere hundertjährige Leidensgeschichte. Und das Volk hat gefleht zu Gott. Und aus dem heraus entsteht der gewaltige Lobpreis, der bis in Psalmen und bis zu den Propheten hinein immer wieder rezitiert wird. Wo das Volk immer wieder darauf aufmerksam gemacht wird, denkt zurück an die Grösse Gottes. Betet Gott an für das, was er euch angetan hat, im Positiven. Und in diesem Zusammenhang denkt man dann schon auch vom Kontext her zurück an das Leiden, das Israel durchgemacht hat. Aber im Vordergrund steht das Lob Gottes, was er da hat. Seine Grösse. Das genau gleiche beim David. Seine Geschichte ist ja prägt von Ereignissen, von Erlebnissen, wo er so Not gelitten hat. Ist uns überliefert in den Psalmen und er kommt aus dieser Not immer in den Lobpreis hinein. Sein Zeitgenosse, der Asaf, ein Levit, der hat die Tatsache in einem ganz bekannten Vers festgehalten. Psalm 50, 15. Rufe mich an in der Not, so will ich dich preisen, will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Das ist das biblische Prinzip, die biblische Tatsache, die da festgehalten worden ist. Am Anfang steht Not. Daraus herauskommt die Suche nach Gott, das Schreien nach Gott und in dem Sinne das Erleben von der Grösse Gottes, seiner Macht. Und das führt zum Lobpreis, führt zum Dank, führt zu der Anbetung. Leidensgeschichten werden dort zu Lobpreisgeschichten, wo Menschen sich an Gott festheben. Das hat sich durch alle Zeitalter durch so bewahrheitet. Und auch am Ende der Bibel finden wir das Lied, das sogenannte Lied der Überwinder. Das sind die Menschen, die das Elend dieser Welt hinter sich gelassen haben. Die die Endzeit überwunden haben. Die das Ziel erreicht haben und jetzt bei ihrem Gott sind. Und was tun sie? Sie stimmen nicht ein Klaglied an, sondern sie stimmen das bekannte Loblied an. Gross und wunderbar sind deine Werke, Herr, allmächtiger Gott. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Völker. Wer sollte dich, Herr, nicht fürchten und deinen Namen nicht preisen? Denn du allein bist heilig. Ja, alle Völker werden kommen und anbeten vor dir, denn deine Urteile sind offenbar geworden. Leidensgeschichten werden dort zu Lobpreisgeschichten, wo Menschen sich an Gott festheben. Sehen wir durchs Band, und haben viele von uns auch durchs Band in ihrem Leben dürfen erleben. Und ich bin in die Predigt eingestiegen mit all diesen negativen Situationen von dem letzten Jahr. Aber ich bin überzeugt, wenn wir mit einem anderen Fokus auf das Jahr zurückschauen, dann erkennen wir plötzlich Gottes Wirken. Wir sind aus einem finanziell schwierigen Jahr 2019 gekommen. Aber innerhalb zwei Wochen haben wir das Wunder erlebt, wie der ganze Lohn von Jonas durch einen Trägerkreis gesprochen worden ist, dass wir den Jonas noch ein Jahr länger können anstellen. Das war so das Wunder, das wir erlebt haben, um in das Jahr hineingehen. Wir mussten am 15. März in einen Lockdown hinein, aber Gott hat Ressourcen geschenkt, und es gelingen, dass wir vom ersten Tag weg können Alternativen anbieten und ab dem zweiten Sonntag einen Livestream hatten. Das ist nicht selbstverständlich, wenn ich umschaue, wie es sonst ausgesehen hat in dieser Welt. Ein riesen Geschenk, Gnade Gottes. Unsere Predigtpläne sind total über den Haufen geworfen worden im Frühling. Und gleich sind wir bereichert worden durch einen bewegenden Einblick in die Offenbarung, wo wir in dieser Serie dort weiterfahren konnten. Trotz allen Einschränkungen war es möglich, nach langem Zittern, dass wir einen Festgottesdienst machen konnten und den Uli verabschieden in die Pension. Was für ein Geschenk ist das zu selber Zeit gewesen. Sola hat nicht am geplanten Ort stattfinden können und trotzdem haben alle unsere Kids und Teens hier in der Stami ein gesegnetes Sola erleben. Kinderwoche hat fast ohne Einschränkungen durchgeführt werden im Herbst. Wir erinnern uns an zwei eindrückliche Taggottesdienste, die stattfinden dürfen. Mit dem Lukas Patt am Anfang des Jahres, mit der Pam nach der Sommerferien. Und auch wenn unsere Gottesdienste irgendwo schwieriger geworden sind, kein Singen, Masken, keine Cafeteria, wir dürfen noch Gottesdienste feiern. Im Gegensatz zum Frühling, wo das uns auch verboten war, wir sind eine der wenigen Ausnahmen, die noch mit 50 Leuten zusammenkommen und Gemeinschaft leben. Was für ein riesiges Vorrecht. Und live on stage, wo nicht hat können, wie geplant durchgeführt werden, wo für viele eine Last geworden ist, hat müssen in einer Form durchgeführt werden, wo man so viel mehr Leute erreicht hat. Auch wenn wir im Moment nicht sehen, was das alles auf Frucht gebracht hat, ich bin überzeugt, wir werden mal noch sehen, wie viele Leute von dem gesegnet worden sind. Nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben, aber Gott hat andere Pläne gehabt, offensichtlich. Und das sind nur mal so die gemeindebautechnischen Highlights, wo wir aus dem Gemeindejahr jetzt gerade noch so präsent sind. Und dazu kommen verschiedenste persönliche Gottesbegegnungen, die ihr gemacht habt, die ich gemacht habe. Erlebnisse, die uns Gott aufbaut und ermutigt hat, wo er einen Schritt mit uns gegangen ist in der Not. Was hast du persönlich mit Gott erlebt? Welche Schritte ist Jesus mit dir gegangen in dem vergangenen Jahr? Wo kannst du heute zurückschauen und sagen, ich bin an einem neuen Punkt, in Themen, in Herausforderungen, die mich schon immer beschäftigt haben und Gott ist mit mir vorwärts gegangen? Ist das vergangene Jahr für dich ein Leidensjahr gewesen? Oder ist es eigentlich ein Lobpreisjahr aufgrund von all dem, was du sterben erleben mit Gott? Wir werden miteinander jetzt in einen Teil hineingehen, wo wir ein Loblied anstimmen wollen. Ein Loblied, das besteht aus Liedern und aus Zeugnis, wo wir Gott verherrlichen wollen. Verherrlichen für das, was er uns geschenkt hat, was er an uns da hat in dem vergangenen Jahr. Wir wollen nicht, dass 2020 als Leidensjahr zurückbleibt, sondern als Jahr, wo Gott Gnade geschenkt hat. Ein Jahr, wo wir Gott darüber arbeiten, in Ehren und Preisen. Wir werden anschliessend eine kurze Zeit von der Stille haben, nachher ein Lied miteinander singen und anschliessend das Lied werden wir den Livestream verabschieden, damit wir für unsere Zeugnisse ein bisschen mehr Privatsphäre haben, dass es nicht so unangenehm ist für die Leute, die jetzt nicht regelmäßig auf der Bühne sind, da vor der ganzen Welt ein Zeugnis zu geben. Der Uli wird nachher den Teil dort durchleiten. Aber wie gesagt, ich will zuerst in einen Teil von der Besinnung einsteigen. Die letzten Stamminius gelesen haben, die haben vielleicht auch den letzten Abschnitt, falls ihr bis dort durchgezogen habt, gelesen, wo so ein Impuls war, wie man das Jahr abschliessen könnte. Und ich möchte die Fragen von dort aufnehmen für die Zeit der Stille. Was hast du für positive Begegnungen gemacht in diesem Jahr? Wo haben dich Menschen im Positiven geprägt? Was hast du mit Jesus erlebt? Wo hat er seelische, psychische, körperliche Leiden geheilt in deinem Leben? Wo hat er dir einen Frieden und eine Freude ins Leben gegeben? Wo hast du geistliche Durchbrüche erlebt, sein Reden gehört? Oder einfach sein Wohltuende, du bist mein Kind, es ist gut so, du bist an meiner Seite, darf ich hören. Und ja, auch der Punkt, was ist schwierig in diesem Jahr? Wo erlebst du vielleicht noch keinen Durchbruch? Das gehört ja auch dazu, das wollen wir nicht einfach verschwiegen, sondern auch das dürfen wir beim Namen nennen und vor Jesus bringen. Herr, da gibt es noch Punkte, wo ich nach wie vor leide, da bin ich noch nicht durchgedrungen. Da erwarte ich noch Hilfe und Rettung von dir. Das sind ein paar Punkte, die uns helfen, das Jahr vielleicht mal Revue zu passieren lassen. Wo uns gewisse Anstöße geben für Punkte, wo wir sagen, das will ich teilen. Da will ich meine Geschwister die Anteil haben lassen an dem, was Gott in meinem Leben da hat. Und das müssen nicht wahnsinnig grosse Sachen sein in den Augen der Welt, wo weiss nicht, was bewegt worden ist und Millionen von Franken plötzlich auf dem Konto gewesen sind, um es ein bisschen übertrieben zu sagen. Sondern es geht da um die persönlichen, kleine Sachen, die vermeintlich klein sind, aber für einen persönlich so viel bedeutet haben, wo Gott einem geführt und geleitet hat. Aber auch das Beschwerliche hat Platz, dass wir miteinander beten können für das, was uns noch auf dem Magen liegt. Nehmen wir uns da 2 Minuten und nachher steigen wir ein in das Lied, das ich vorher den Bibeltext schon gelesen habe. Der Bibeltext aus der Offenbarung ist ja vertont worden. Lasst uns nachher einstimmen in das Lied der Überwinder. Wir haben das Jahr 2020 überwunden mit Gottes Hilfe. Und darf in das Lied so gross und wunderbar einstimmen, bevor wir nachher ein Zeugnisteil übergehen. Keine Angst, mein zweiter Predigteil ist ganz kurz. Und darum, wenn es jetzt nicht jemanden gibt, der sagt, oh, eigentlich hat mich noch etwas aufgelupft, hat auch noch etwas erzählen wollen, gäbe es die Möglichkeit noch. Wenn jemand sagt, der Gottesdienst ist nicht richtig fertig gegangen, wenn ich nicht jetzt noch auch erzählen konnte, komm gerne noch führen. Scheint nicht so der Fall zu sein. Und sonst erzähl es nachher persönlich noch jemandem, wenn du merkst doch, ich möchte eigentlich noch ermutigen mit dem, was ich erlebt habe. Danken schützt vor Wanken, Loben zieht nach oben. Wenn wir Gott preisen über dem, was er da hat in unserem Leben, löst das etwas aus. Es zieht uns zu Jesus hin. Es gibt uns einen neuen Fokus oder einen anderen Fokus. Ich habe letzte Woche auch mein Notizheft vorgenommen. Ich schreibe nicht sehr fleissig da drin. Aber immer mal wieder, wenn Gott zu mir redet. Ich habe durchgeblättert und habe wieder entdeckt, wie Gott uns als Familie Fragen beantwortet hat, den Sommer über unsere Zukunft. Es ist mir wieder bewusst worden, wie ein Thema, das mich schon länger beschäftigt hat, in der Seelsorge neue Weisung, Wegweisung hat dürfen überkommen und hat dürfen anders, neu hat dürfen werden. Und das ist etwas, was mich begeistert, weil es gibt mir wieder Fokus auf Jesus an. Es motiviert mich, negative Sachen zurückzustellen und zu sagen, jawohl, so soll es weitergehen. Und ich hoffe, die Zeugnisse haben dazu beigetragen für uns alle, dass wir sagen, mit dem Gott will ich auch ins neue Jahr rein. Der Gott, das lohnt sich, auf ihn zu vertrauen. Jesus, du bist mein Jesus, mein Herr und mein Heiland, auch im 2021. Leidensgeschichten werden dort zu Lobpreisgeschichten, wo Menschen sich an Gott festheben. Und das ist unsere, meine Ermutigung, meine Herausforderung für heute Morgen. Lasst uns auch im 2021 an Gott festheben. Lasst uns Jesus in den Mittelpunkt stellen. Und wir werden zum Abschluss nachher noch das Lied Mittelpunkt miteinander singen. Einfach weil das so gut zum Ausdruck bringt und so eine hilfreiche eigene Aussage ist. Ich will, dass du mein Mittelpunkt bist. Wir werden aufstehen zu dem Lied, die das möchten, die das möchten, zum Ausdruck bringen, dass Jesus Mittelpunkt von ihrem Leben soll sein. Und vielleicht ist das Lied einfach ein erster Schritt auf dem Weg mit Jesus vorwärts in 2021. Vielleicht merken wir, es steht noch ein zweiter und ein dritter Schritt da. Dass wir sagen, in diesem Thema will ich mir jetzt Hilfe suchen. In diesem Thema soll Jesus auch in den Mittelpunkt kommen. Dann geh es an. Geh auf jemanden zu, wo du weißt, mit dem könnte ich das Thema angehen. Oder ein zweiter Schritt, dass du deinem Ehepartner oder einem guten Freund in einer Zweierschaft sagst, ich habe mich entschieden, wieder ganz mit Jesus vorwärts zu gehen. Ich habe da einen Bereich ausgeschlossen in den letzten Monaten und Jahren. Aber das soll nicht mehr so sein. Ich wollte das einfach dir sagen, dass du vielleicht auch mal zurückfragst. Vielleicht folgen auf den ersten Schritt, den wir jetzt in diesem Lied zum Ausdruck bringen können, weitere Schritte. Ich wünsche es mir, für mich selber, für uns alle, dass im 2021 mutige Schritte folgen, wo Jesus im Mittelpunkt steht. Stehen wir auf dazu, die das gerne möchten, und singen miteinander Mittelpunkt.